Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Höniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute sprechen wir über das Thema Rentenversicherung bzw. private Rentenversicherung und schauen uns hier ganz konkret auch an, was es mit dem Halbeinkünfteverfahren auf sich hat. Dafür habe ich mir Christoph ins Gespräch geholt. Hallo Christoph.
Hallo.
Genau, wir sprechen heute über das Halbeinkünfteverfahren bei privaten Rentenversicherungen, wie es funktioniert, wo die Vorteile sind, wo vielleicht die Nachteile sind und gucken auch mal, wie man das vielleicht auch anders gestalten könnte, ob da nicht andere Möglichkeiten vorteilhafter wären. Genau, dann zu Beginn, was genau ist das Halbeinkünfteverfahren?
Genau, also wir werden das Ganze auch so ein bisschen im Vergleich zum Depot sehen. Gibt ja auch bei YouTube immer mal wieder das ein oder andere Video, das so die private Rentenversicherung als Königsweg darstellt, der Geldanlage, um quasi eine Anlage wie in einem normalen Depot tätigen zu können, aber halt weniger Steuern zu zahlen. Und wir werden heute einfach gucken, Halbeinkünfteverfahren, bringt das so viele Vorteile, dass man darüber nachdenken kann, so einen Vertrag abzuschließen, vielleicht auch Abgrenzung, Provisions- und Honorarvertrag. Im Vergleich dann auch zu einer direkten Anlage beim Depot. Geht bewusst, für was gilt das Halbeinkünfteverfahren, vor allem für diese ungeförderten Versicherungen. Wir reden heute also nicht über betriebliche Altersvorsorge oder Riester-Rente, sondern es geht wirklich um private Rentenversicherungen, wo keine Riester-Förderung oder keine betriebliche Altersförderung da von der Altersvorsorge greift, sondern wirklich private Rentenversicherung. Und da greift das Halbeinkünfteverfahren. Voraussetzung ist, dass der Vertrag, zumindest wenn ich heute einen Vertrag abschließe, bei älteren Verträgen greifen ein bisschen andere Regelungen, aber sehr, sehr ähnliche Regelungen. Wenn ich heute so einen Vertrag abschließe, dann ist die Vorbedingung, dass ich das Halbeinkünfteverfahren greife, dass ich den Vertrag mindestens mal 12 Jahre habe laufen lassen und dass der Vertrag erst ab dem 62. Lebensjahr zur Auszahlung kommt. Und das Halbeinkünfteverfahren greift auch nur, wenn ich mir dann einzeln, also keine Rentenzahlung auszahlen lasse, sondern wenn ich dann wirklich sage, okay, ich will mir jetzt einmal Summen rausnehmen, entweder alles komplett auf einmal oder verteilt, also mehrere Einmalzahlungen über verschiedene Jahre aufgeteilt. Und dann kann ich das besagte Halbeinkünfteverfahren statt wie im Depot, da greift ja in der Regel die Abgeltungssteuer. In der Regel kommen wir dann gleich noch drauf. Und bei einer Rentenversicherung greift dann eben das Halbeinkünfteverfahren, wenn ich erst ab dem 62. Lebensjahr das Ganze habe zur Auszahlung bringen lasse. Und eben der Vertrag 12 Jahre läuft und es besagt, dass ich dann eben mit dem Einkommensteuersatz versteuere, der dann greift und ich nur die Hälfte der Erträge versteuern muss. Das bedeutet, wenn ich 100.000 Euro Ertrag in so einer Police hätte, dann wird dieser Ertrag, 50.000 davon sind steuerfrei, die kann ich steuerfrei vereinnahmen und 50.000 Euro werden mit meinem Einkommensteuersatz versteuert. Wenn ich dann zum Beispiel 42% Steuersatz hätte, also ein naher Spitzensteuersatz, dann würde ich dann 42.000 auf 100.000 wären 42.000, da ich aber nur die Hälfte versteuern muss, muss ich nur 21.000 Euro Steuern bezahlen. Wenn ich 100.000 Euro mit dem Abgeltungssteuersatz im Depot versteuern müsste, müsste ich nicht 21.000 versteuern, sondern Abgeltungssteuersatz plus Soli sind ja 26, irgendwas, dann bin ich bei 26.000 Euro Steuern, so plus ein bisschen was. Und dann habe ich jetzt dort eben eine positive Differenz von 5.000 Euro oder so. So, das ist die Idee vom Halbeinkünfteverfahren, von diesem Steuervorteil. Der Steuervorteil ist natürlich größer, wenn ich nicht 42% Steuersatz habe, sondern das vielleicht in einem Jahr zur Auszahlung bringe, wo ich nur 30% oder nur 25% Steuern zahle. So, dann wird dieser Steuervorteil maximal im Vergleich zum Depot. Das bedeutet, ich sollte so ein bisschen abschätzen, habe ich im Ruhestand laufend hohe Steuersätze oder kommen da auch mal Jahre mit niedrigeren Steuersätzen. Wenn das der Fall ist, dann kann sich so ein Rentenvertrag deutlich auswirken im Vergleich zum Depot. Wenn ich eben mindestens über 40% Steuern zahle im Einkommensteuersatz, ist der Vorteil gar nicht so groß, weil ich Abgeltungssteuer ja nur 25% oder 26%, irgendwas zahle und bei der Einkommensteuer dann eben 42%. Aber halt auf die Hälfte der Erträge, haben wir gerade gesehen, so 5.000 Euro Unterschied bei 100.000 Euro Gewinn wären das dann. Wenn ich natürlich mein Einkommensteuersatz niedriger ist, dann wird der Vorteil größer. Wenn aber der Einkommensteuersatz dann sehr, sehr niedrig ist, dann müsste ich ja auch beim Depot nicht mehr die Abgeltungssteuer greifen lassen, sondern kann mir das Geld dann ein Stück weit wiederholen und sagen, hey, ich will meinen Ertrag im Depot nicht mit der Abgeltungssteuer versteuern, sondern halt mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz. Also dann wird der Vorteil auch wieder kleiner. Es gibt quasi so einen Sweet Spot bei der Rentenversicherung. Das wären so, würde ich mal sagen, 26% Steuersatz. Da ist der Vorteil zum Depot maximal. Wenn der Steuersatz dann wieder niedriger wird, dann muss ich auch im Depot weniger Steuern zahlen, weil ich mich dann gegen die Abgeltungssteuer entscheiden kann oder eben mir das hinterher wiederholen kann, besser gesagt, das Geld bei der Steuererklärung. Genau. Und ja, das kommt eben sehr, sehr stark darauf an, wie groß der Vorteil ist, je nachdem, wie sich mein Steuersatz entwickelt. Und das ist aus heutiger Sicht natürlich dann immer schwer abschätzbar, wenn ich mit 20 so einen Vertrag abschließe oder mit 30 oder mit 40, dann zu prognostizieren, wie mein Steuersatz mit ja, zum Auszahlungszeitpunkt ist, das ist meistens relativ schwierig.
Ja, da muss ich ja schon in ziemlich jungen Jahren eine Wette darauf abschließen, wie viel Steuern ich dann ja, nach über 40 Jahren zahle.
Ja, zumal sich das Steuersystem ja auch noch ein bisschen ändern kann bis dahin.
Ja.
Ob es dann die Abgeltungssteuer in der Form noch gibt, keine Ahnung, werden wir sehen. Dann stellt sich natürlich dann die Frage, ist dieser Steuervorteil, den ich habe, überwiegt der die Kosten bei so einem Vertrag?
Ja.
Also im Vergleich, also müssen wir überlegen, was meine Alternative. Wir betrachten heute größtenteils ungeförderte Produkte, abgesehen von dem Halbeinkunftsverfahren hier. Und da ist es so, dass das Depot in der Regel kostengünstiger ist als logischerweise so ein Vertrag, weil bei dem Vertrag habe ich ja den Versicherungsmantel drumherum und die Versicherung muss auch ein bisschen Geld rausnehmen, damit sie ihre Mitarbeiter bezahlen kann, damit sie ein bisschen Gewinn macht und ihre Miete bezahlen kann. So, und das ist dann immer diese Abwägungsfrage, ist dieser Steuervorteil, den ich habe, überwiegt er die Kostennachteile? Und das ist in der Regel oder kann der Fall sein, wenn der Rentenversicherungsvertrag sehr, sehr günstig ist. So Pi mal Daumen kann man sagen, so ab 0,7% pro Jahr Kostenquote bei so einem Versicherungsvertrag, Effektivkosten, kann man die Effektivkosten geben quasi an, um wie viel Prozent pro Jahr meine Rendite geschmälert wird. Ab so weniger als 0,7% Ertragsnachteil durch die Kosten des Versicherungsvertrages im Vergleich zur Depotanlage, kann ich dann so langsam drüber nachdenken, ob das Ganze effizienter wäre als ein Depot. Immer vorausgesetzt, dass die Anlage im Versicherungsvertrag die gleiche ist wie im Depot.
Genau, die Produkte müssen dann natürlich auch die gleichen Kosten haben, damit man einen ordentlichen Vergleich hat.
Ja.
Da muss man allerdings noch dazu bedenken, wenn ich ein Depot habe und Anlagen reinkaufe, sind damit ja auch nochmal Kosten verbunden. Dann werde ich beim Börsenplatz, wo ich meine Anteile kaufe, werde ich nochmal Kosten hinterlassen. Vielleicht werde ich nochmal für den Sparplan dann Kosten haben, wenn der monatlich ausgeführt wird. Sollte man dann auch mit einberechnen.
Ja. Wichtig ist, dass auch Versicherungen, die können ja auch nicht ganz kostenlos handeln an Handelsplätzen, also die verursachen auch ein paar Handelskosten.
Ja.
Ein großer Vorteil noch bei der Rentenversicherung ist ein Vorteil in der laufenden Besteuerung. Also ich habe nicht nur hinten den Vorteil vom Halbeinkünfteverfahren, sondern im Depot muss ich ja, selbst wenn ich thesaurierende, also wieder anlegende ETFs oder Fonds habe, muss ich laufend Abgeltungssteuer auf die laufenden Erträge bezahlen, sobald ich meinen Freistellungsauftrag ausgeschöpft habe. Und in der fondsgebundenen Rentenversicherung ist es so, dass ich erst wirklich was versteuern muss, wenn es zur Auszahlung kommt.
Mhm.
Das bedeutet, dass ich auch ein Rebalancing oder so, oder wenn ich Produkte austausche, dann kann ich das machen innerhalb dieses Rentenvertrages, ohne dass Steuern anfallen. Und das ist natürlich auch nochmal ein nennenswerter Vorteil, der sich positiv aufs Endergebnis auswirkt, weil ich eben so eine Art Steuerstundungseffekt habe bis zur Auszahlungsphase, weil laufend in der Ansparphase, in der eben keine Steuerlast anfällt. So. Haben wir ein schönes Vergleichsprogramm, da kann man das immer sehr, sehr schön dann im Einzelfall darstellen, wirklich mit dem konkreten Tarif, den der Mandant mitbringt, kann man dann einen Kostenvergleich machen mit vielleicht einem Neuabschluss, mit einem sehr, sehr kostengünstigen Vertrag und dann auch nochmal mit einem Depot, auch mit den steuerlichen Auswirkungen, das ist immer sehr, sehr erhellend.
Ja, bin dann auch immer sehr erstaunt, wie groß die Differenz tatsächlich ist.
Ja.
Gerade wenn man so Brutto- und Netto-Policen und nochmal Brutto-Policen mit einem Depot vergleicht, das hat schon deutliche Auswirkungen.
Ja. Wo ist der Unterschied zwischen Brutto- und Netto-Policen?
Brutto-Policen, das sind ja die Policen, die man üblicherweise bei einem Makler oder Vertreter abschließt. Das heißt, da zahlt man in der Regel in den ersten 5 Jahren dann nochmal die Provisionen ab mit den Beiträgen, die man einzahlt. Eine Nettopolice, die ist dann ohne Provisionskosten, da zahlt man in der Regel vorher ja ein Honorar für die Beratung an sich und dann vielleicht nochmal ein Honorar für die Vermittlung Und dann ist die Police provisionskostenfrei. Das heißt, alle Beiträge, die man von Anfang an einzahlt, kommen dann auch direkt dem Versicherungsvertrag zugute.
Ja. Und vor allem fallen auch die laufenden Provisionszahlungen weg, weil in den Verträgen sind auch Bestandsprovisionen drin, der dann für die Betreuung des Vertrages an den Vermittler gezahlt wird. Wenn Dynamikerhöhungen drin sind, gibt er auch jedes Mal Abschlussprovisionen weg. Das wird im Honorarvertrag auch wegfallen. Wichtig ist natürlich, wenn ich einen Vertrag betreut haben möchte von meinem Berater,
ja,
dann wird er auch ein Honorar dafür verlangen. So. Also ist dann die Frage, also die Bestandsprovisionen sind ein Stück weit gerechtfertigt, wenn ich dann wirklich dort einen Ansprechpartner habe, und müsste ich dann auch bei einem Honorarvertrag gegebenenfalls berücksichtigen, wenn ich dort auch laufenden Ansprechpartner haben möchte.
Ja. So.
Genau, aber man sieht durch die Bank weg, dass Honorartarife langfristig im Prinzip günstiger sind als die meisten Provisionstarife. Es gibt auch sehr, sehr günstige Provisionstarife, wo wir wirklich Effektivkostenquoten haben, die an diese 0,7% rankommen.
Ja.
Aber die besten Honorartarife sind da eben nochmal einen guten Ticken günstiger einfach. So. Ist natürlich dann immer die Frage, ne, wenn ich dann Abschlusshonorar, und das haben wir auch schon erlebt, von 3.000 Euro irgendwie ein Vermittlungshonorar habe für so einen Rentenvertrag, das ist dann natürlich Quatsch.
Ja.
Also ich glaube, wenn wir einen Kunden in der Finanzplanung sowieso schon drin haben und uns schon zum Produkt nehmen, wir 400 Euro für die Tarifberatung und die Einreichung beim Versicherer und das war's. Also es geht natürlich nur bei Bestandskunden, die sowieso schon eine Beratung hast.
Eben, da geht ja nochmal die Beratung vorneweg, um zu gucken.
Macht so ein Vertrag Sinn?
Macht das Sinn, genau.
Ja. Genau, aber wenn ich nur, und das gibt es halt sehr, sehr oft in Vertrieben, da haben wir auch schon mal Kunden hier, die waren bei einem Vertrieb und die haben halt wirklich 3.000 Euro Vermittlungshonorar dort drinstehen haben und die hatten einen Termin dort und dann haben die diesen Vertrag vermittelt bekommen, haben dafür 3.000 Euro aufgesplittet über 5 Jahre analog zur Provision eben bekommen. Also die haben geguckt, was wäre Provision gewesen und haben das dann einfach 1:1 in Honorar umgewandelt. Manche Vermittler machen es auch so, dass sie gucken, wie hoch wäre die Provision und machen dann diese Hälfte vom Honorar, verstehe ich immer. Die haben, glaube ich, Honorarberatung ist es nicht aus meiner Sicht.
Ja.
Das ist dann eher, dann hole ich die Provision raus und weise halt extra aus, ist vielleicht ein bisschen transparenter, aber im Prinzip sollte ich da ein Stück weit vielleicht gucken, was mein Aufwand und dann mein Honorar daran festmachen.
Wonach bemisst sich eigentlich die Höhe der Provision?
An der Beitragssumme. Ja. Da wird dann ein Prozentsatz festgelegt und dann wird die Beitragssumme genommen. Also wenn der Vertrag, also wenn ich da 30 Jahre einzahle, jeden Monat 100 Euro, dann habe ich 30 Jahre mal 100 Euro mal 12 Monate und dann habe ich meine Beitragssumme. Und da gehen dann 4,2% oder sowas Abschlussprovision weg. Also das ist so ein Standardsatz 4-5%. Mittlerweile sind auch wirklich Verträge, wo nur noch 2,5% Abschlussprovision drin sind. Also da ist schon so ein leichtes Umdenken da, dass man die Abschlussprovision vielleicht ein bisschen runternimmt. Teilweise sogar statt über 5 Jahre auf 10 Jahre verteilt. Also diese Abschlussprovision, die wird dann in den standardmäßig in den ersten 5 Jahren anteilsmäßig immer pro Monat weggenommen von den Beiträgen. Manchmal wird es auch über 10 Jahre mittlerweile verteilt. Dafür nehmen dann manche Versicherer vielleicht die Bestandsprovision ein Stück weit hoch, um halt diesen einmaligen Vermittlungsanreiz ein bisschen zu senken und dafür den Fokus auf die langfristige Betreuung zu setzen. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, 30 Jahre Laufzeit, können wir mal ausrechnen bei 4,2% Abschlussprovision, 30 mal 12 mal 100 Euro Monatsbeitrag sind 36.000 Euro Beitragssumme mal 0,042 hätte man eine Abschlussprovision von 1.500 Euro oder sowas. Und das ist ja jetzt ein relativ kleiner Vertrag.
Ja.
So. Was man auch häufig sieht bei diesen Rentenversicherungen, dass dann die Beitragszahlung bis 85 oder sowas gezogen wird.
Ja.
Und dann kann gegebenenfalls die Beitragssumme dann auch höher ausfallen, als wenn sie nur bis 67 läuft. Meistens gibt es dann so eine also eine Kappung irgendwo, wo dann die Provision nicht mehr weiter zählt, weil es dann irgendwann albern wird. Genau. Das sieht man auch manchmal. Aber das ist weniger dem gegeben, dass, also vielleicht auch, dass man seine Provision optimieren will, aber tatsächlich geht es ja auch darum, dann Fokus war dieses Halbeinkünfteverfahren, dass man dann sagt, okay, ich muss diesen Vertrag ja nicht im Ruhestand mit einmal zur Auszahlung bringen. Könnte ja aus steuerlicher Sicht Sinn machen, wenn ich die Einkünfte mir in Teilauszahlungen über einen längeren Zeitraum Raum rausnehme, hat zum einen den Vorteil, dass ich das Geld dann rausnehme, wann ich es brauche und den Steuerzeitpunkt eben dann setze, wenn ich es brauche. Und zum anderen haben wir ja auch eine Steuerprogression. Das heißt, wenn ich mir sehr, sehr viel Geld in einem Jahr rausnehme, dann steigt halt auch für den letzten Euro mein Spitzensteuersatz maximal an. Und wenn ich das eben über viele Jahre verteile oder über mehrere Jahre verteile, dann kann ich so diesen Spitzensteuersatz möglichst niedrig halten und damit auch die Gesamtsteuerbelastung. Das heißt, sehr, sehr üblich ist es bei solchen Verträgen, zum Beispiel eine Verfügungsphase zwischen dem 67. und 85. Lebensjahr einzurichten oder zwischen dem 62. und dem 85. Lebensjahr. Und in der Zeit beginnen noch keine Rentenzahlungen. Also ich könnte so vorziehen, ja, aber in der Zeit ist vielleicht die Beitragszahlung nicht mehr da. Manchmal läuft die Beitragszahlung auch noch. Und ich kann halt flexibel dort Teilauszahlungen in dieser Abbruchphase dann rausnehmen und muss mich dann eben zum 85. Lebensjahr oder so dann entschieden haben, ob ich dann den Vertrag komplett auszahlen lasse oder mir dann eine Rentenauszahlung rausnehme. Solche Gestaltungsspielräume gibt es eben immer mit dem Gedanken dahinter, dass man die Steuerlast erst auslöst, wenn man das Geld braucht und dass man sich möglichst Jahre raussuchen kann, wo das Einkommen möglichst niedrig ist. Oftmals ist es ja so, dass im Ruhestand weniger Einnahmen da sind und damit auch die Steuersätze sinken. Und dann macht es natürlich Sinn, das in Jahren rauszunehmen, wo die Steuersätze möglichst niedrig sind.
Ja, dann für wen würde sich denn so ein Halbeinkünfteverfahren alles in allem lohnen, wenn man jetzt Steuern mit bedenkt, wie lange man einzahlt?
Ja, erstmal brauche ich die Aussicht, dass ich im Ruhestand Steuern zahle. Genau. Ansonsten wäre auch ein Depot, wie gesagt, steuerlich sehr, sehr interessant, weil wenn ich mir die Depotgewinne realisiere in Jahren, wo ich sowieso keine Steuern zahle oder nur sehr wenig, dann werde ich auch weniger Steuern zahlen, als eigentlich die Abgeltungssteuer sagt. So, kann mich ja gegen diese Pauschalbesteuerung auch entscheiden. Und also zum Beispiel Studenten oder so, ne, die können ja 11.000 Euro steuerfrei vereinnahmen im Jahr. Und wenn die nur Kapitaleinkünfte haben, dann zahlen die halt relativ wenig Steuern darauf. So, gibt ja auch Eltern, die, oder habe ich mir sagen lassen, die das Nutzungsrecht Immobilie für eine gewisse Zeit ihren Kindern überschreiben in der Studiumsphase, ja, damit die Mieteinkünfte dann von den Kindern vereinnahmt werden und die halt darauf keine Steuern zahlen.
Ja.
Macht ja für die Eltern mehr Sinn, als die Mieteinkünfte selber zu vereinnahmen, zu versteuern und dem Kind weiterzureichen.
Ja.
Genau. Muss dann natürlich noch kurz gucken, ob sich das nach Notarkosten dann noch rechnet. Genau.
Stimmt, das sollte man dann ja nicht ignorieren. Notarkosten können dann auch gute Summen erreichen.
Das zeigt halt, dass es bei dem ganzen Spiel, auch bei den Rentenversicherungen, geht es vor allem darum, Einkünfte in Jahre zu legen, wo die Steuersätze halt so sind, dass sich dieses ganze Hin und Her dann auch rechnet. Und ich habe natürlich auch Nachteile in der Flexibilität, weil der Vertrag muss halt wirklich dann bis 62. Lebensjahr dann auch laufen, mindestens 12 Jahre auch gelaufen sein. Das heißt, wenn ich es mit 61 abschließe, dann muss er auch erstmal 12 Jahre laufen. Es macht ja aber auch Sinn, weil nach einem Jahr habe ich wahrscheinlich noch nicht so hohe Kapitalerträge, damit ich das rechne. Also ich brauche eine gewisse Laufzeit. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mit 25 so einen Vertrag abschließe und noch mal eine Immobilie kaufen will mit 35 und dann merke, oh, ich brauche das ganze Geld als Eigenkapital und ich löse den Vertrag mit 35 auf, dann habe ich vielleicht Abschlusskosten bezahlt oder ein Vermittlungshonorar und löse den Vertrag nach 10 Jahren wieder auf, kann den Steuereffekt gar nicht nutzen und habe eigentlich nur in den Anfangsjahren drin gesteckt, wo ich Kosten verursacht habe. Dann stelle ich natürlich dann wieder fest, dass sich der Vertrag im Nachhinein nicht gelohnt hat. Also das Leben sollte ein Stück weit planbar sein, damit sowas, solche Planspiele überhaupt dann Sinn machen, solche Festlegungen zumindest. Also wenn mein Leben noch sehr, sehr ungewiss ist, da würde ich mich immer für die maximale Flexibilität für einen Großteil meines Geldes entscheiden. Hm. So. Und nicht irgendwas nehmen, wo ich weiß, okay, wenn ich das jetzt nach 7 Jahren dann doch auflösen muss, weil ich eine größere Summe brauche für eine Gründung oder für einen Immobilienkauf, dann ist halt das immer im Nachhinein vielleicht nicht so gut gewesen, so eine Entscheidung zu treffen, so ein Produkt abzuschließen und Kosten zu verursachen. Wenn ich aber weiß, mein Leben ist relativ, ich nenne es jetzt mal starr, ich bin verbeamtet oder so, keine Ahnung, ich wohne schon in meiner Immobilie und das Leben ist relativ in Beton gegossen, dann wird es natürlich planbarer.
Ja.
So. Und dann kann ich natürlich gucken, lohnt sich das nach Steuern und nach Kosten, so einen Vertrag vielleicht ergänzend zum Depot oder als alleinige Anlage dort zu nutzen. Wichtig ist immer gesagt, dass der Freistellungsauftrag immer erst ausgeschöpft werden muss, so damit sich das Ganze sinnvollerweise in der Planung einschmiegt. Weil das erste Ziel muss immer sein, ich kann ja 1.000 Euro im Jahr steuerfrei vereinnahmen an Kapitaleinkünften. Diese 1.000 Euro ist mein erstes Ziel auszuschöpfen, sei es über Zinseinkünfte, sei es über Dividenden oder sonst irgendwas. Erst wenn das ausgeschöpft ist, kann ich drüber nachdenken, ob solche Steuersparmodelle dann Sinn machen.
Ja.
So. Weil diese 1.000 Euro, die kann ich ja nicht mit in die nächsten Jahre mitnehmen, sondern die verfallen. Und natürlich ist es am sinnvollsten, gar keine Steuern zu bezahlen, als irgendwann später weniger Steuern zu bezahlen. So, also Check Nummer eins, nutze ich meinen Freistellungsauftrag schon aus? Wenn nicht, dann sollte ich erstmal Zinsanlagen, Depotanlagen oder sonst was, halt alles, was dazu beiträgt, meinen Freistellungsauftrag auszuschöpfen, aufbauen, diese Anlagen. Wenn der Freistellungsauftrag ausgeschöpft ist, dann kann ich drüber nachdenken, eine fondgebundene Rentenversicherung mit ins Boot zu holen, um eben von Steuereffekten zu profitieren. Keine laufende Besteuerung während der Sparphase und später eben dieses Halbeinkünfteverfahren. Hängt dann immer davon ab, wie ist mein Steuersatz im Ruhestand. Genau, hat man ja gesehen, bei 42% Steuersatz, Grenzsteuersatz oder oben drüber hinaus, gibt ja auch ganz bestimmte Einkommensbereiche, da zahlt man sogar mehr als diese 42%, ist der Vorteil zum Depot gar nicht so groß, was den Steuereffekt angeht, hinten raus. Wenn ich da einen etwas niedrigeren Steuersatz habe, ist der Effekt doch noch einen Ticken größer. Wenn ich sehr, sehr wenig Steuern zahle, dann auch nicht mehr, weil ich dann eben auch auf meine Kapitaleinkünfte wahrscheinlich einen Einkommenssteuersatz zum Ansatz bringe. Und wenn ich sowieso wenig Steuern zahle, zahle ich wenig Steuern. So. Also ich muss gucken, Freistellungsauftrag ausgeschöpft, ja, nein. Wie entwickelt sich mein Steuersatz voraussichtlich über die nächsten Jahrzehnte? Und dann muss ich noch gucken, bin ich so planbar, dass der Vertrag wirklich auch über die nächsten Jahrzehnte laufen kann mit hoher Wahrscheinlichkeit? Und dann muss ich schauen, finde ich einen Vertrag, der eine möglichst attraktive Kostenquote hat. Faustformel, der Versicherungsmantel sollte nicht mehr als 0,7% Kosten pro Jahr verursachen, damit er konkurrenzfähig zu einer günstigeren Depotanlage wird. Das heißt nicht, dass jeder Vertrag, der günstiger als 0,7% ist, sich schon wirklich so derart rechnet, dass ich mit dieser, also ich verliere ja ein kleines bisschen Flexibilität, weil ich eben Kosten zahle, dass sich das unbedingt schon lohnt. Mhm. Aber ab diesen 0,7% lohnt es sich dann langsam drüber nachzudenken, ob ich sowas haben will. Also ich muss einen günstigen Vertrag finden, muss meinen Freistellungsauftrag ausgeschöpft haben, muss planen können. Das wären so mal mindestens diese Grundvoraussetzungen, dass so eine Rentenversicherung in Frage kommt. Noch ein Vorteil wäre neben dem Halbeinkünfteverfahren, dass ich natürlich bei so einer Rentenversicherung auch drüber nachdenken kann, ob ich mir das später verrenten lasse. So, wenn ich dort eine angemessene Rente vom Versicherer angeboten bekomme, dann greift aber nicht mehr das Halbeinkünfteverfahren, dann greift greift eine Ertragsanteilsbesteuerung für die Rente, für einen 65-Jährigen, der oder 65-Jährige, die dort in eine Rentenzahlung reingeht, die würde 18% der Rentenzahlung versteuern müssen mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. So, und da gibt es eine Tabelle im Gesetz, da kann man eben nachlesen, mit welchem Alter geht man in Ruhestand oder nimmt die Rentenzahlung in Anspruch und wie hoch wird denn der Ertragsanteil meiner Rente geschätzt oder eingeloggt. Und dann weiß ich, wenn ich von 100 Euro Rente kriege, dass ich davon zum Beispiel eben 18% versteuern muss, wenn ich mit 65 in Rente gehe. Je später ich in Rente gehe, umso niedriger wird der Ertragsanteil, einfach weil ich dann weniger lange Rente beziehe und der Gesetzgeber dann davon ausgeht, dass ich dadurch halt dann auch logischerweise weniger Erträge erziele. Mhm. Also am Ende auch bei einer fondgebundenen Rentenversicherung, also das sollte vielleicht auch drauf geachtet werden, fondgebundene Rentenversicherung, das heißt, ich muss eine sinnvolle Anlage in das Produkt reinwählen können, damit ich überhaupt über das Produkt nachdenken sollte. Wenn ich dann nur, wenn der Motor das eigentliche, wo mein Geld angelegt wird, Mist ist, ist egal, was ich für einen Mantel drumherum baue, es bleibt Mist. So. Also ich sollte die Anlage sehr, sehr effizient im Vertrag wählen können, damit es überhaupt irgendwie Sinn macht. Haben wir letztens ja wieder gesehen bei so einem Vergleich, da waren dann sehr, sehr teure Produkte reingewählt, der Vertragsmantel war relativ günstig, aber mit den teuren Produkten war der Unterschied gigantisch groß zu einer effizienten Anlage innerhalb des Depots.
Genau, und die Makler oder Vertreter, also die Vermittler solcher Produkte, die müssen auch gar keine Anlageberatung machen zu diesen Produkten, wenn die in so einem Versicherungsmantel drin sind, sondern die können dann einfach sagen, hier ist ein Katalog, such dir die Anlagen raus, die dir gefallen, wir schauen, dass wir noch ein bisschen Nachhaltigkeit mit drin haben und dann geht's los. Aber dann wissen diejenigen, die das abschließen, auch nicht wirklich, was sie da jetzt eigentlich reingewählt haben und warum.
Das ist ein spannender Punkt. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang meiner Karriere habe ich da mal einen Artikel drüber geschrieben. Ich habe es genannt, wenn der Metzger den Salat anrichtet, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist tatsächlich so, diese fondgebundenen Rentenversicherungen sind Mittel für Versicherungsvermittler oder Versicherungsberater, quasi Anlageberatung machen zu können, ohne dass sie eine Zulassung brauchen, ohne haften zu müssen, großartig. Die machen dann eben nicht direkt im Depot, die sagen dann, hey, wir machen Versicherungsvertrag, da hast du noch Steuervorteile, ist doch super. Und der spart sich die ganze Infrastruktur, Ausbildungen etc. für die Geldanlageberatung und kann dann trotzdem eine Wundertüte oder eine Wunderlösung für die Geldanlage anbieten. Wichtig ist mir, es ist jetzt, das sehen wir ganz, ganz häufig, die Unterschiede sind nicht gigantisch groß zum Depot. Ne? Also es geht wirklich darum, die Zitrone auszuquetschen. Genau, also ist jetzt nicht so, dass man dann dadurch gar keine Steuern mehr zahlt oder sonst irgendwas. Interessant ist natürlich, wenn ich häufig hin und her schichte in meinem Depot, dann kann ich das eben in diese Rentenversicherung reinnehmen und muss darauf dann keine Steuern mehr zahlen. Aber wenn ich eine sehr, sehr homogene Anlage aufbaue bis zum Ruhestand, wo ich wenig Umschichtungen habe, dann ist der Steuervorteil meistens nicht so groß. Genau, da auch immer ein bisschen intelligent beim Depot handhaben, beim Rebalancing. Also wenn man dort ja drauf schaut, dass man eben dieses Rebalancing, dieses Herstellen der Zielgewichtungen im Depot immer über die Neuanlage möglichst lange regeln kann, damit man eben nicht ständig Steuern realisiert im privaten Depot. Genau. Gut, ansonsten können wir nochmal gucken. Ihr findet dann auch einen Textbeitrag zum Halbeinkünfteverfahren verlinkt in den Shownotes. Gibt es auch einen kleinen FHQ-Bereich, wo ihr nochmal alles kurz und prägnant nachlesen könnt. Verlinkt man gerne mit. Ansonsten, wie gesagt, ja, Rentenversicherung, private Rentenversicherung, sehr, sehr interessant aus meiner Sicht, sich das anzuschauen. Kann sich individuell lohnen, muss es aber nicht. Und ich muss halt auch hier eine gewisse Laufzeit einplanen, damit sich das Ganze rechnen kann. Also mindestens sollte das mal bis zum 62. Lebensjahr laufen. 12 Jahre Laufzeit muss ich immer mitbringen. Das heißt, es muss wie überall zum Leben passen, ansonsten ist es Quatsch.
Genau, schönes Schlusswort. Und genau, damit verabschieden wir uns und sehen uns, hören uns dann beim nächsten Mal.
Alles klar, bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Thank you.